Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Chemnitz. Es reicht immer noch, den Namen der Stadt zu nennen, und die Erinnerung ist bei vielen da an die Bilder aus dem Sommer 2018. Rechtsextreme, die an der Seite vieler Chemnitzer durch die Straßen ziehen, nachdem ein Mann getötet wurde, tatverdächtig zwei Geflüchtete aus dem Irak und aus Syrien. Es war kein gutes Bild, das Chemnitz da abgegeben hat oder das Chemnitz teilweise vielleicht auch aufgedrückt bekam. Wie wird die Stadt dieses Bild wieder los? Wie kommt sie zur Ruhe? Auch das ist eine Frage, um die es gerade geht. Aber eigentlich geht es natürlich erstmal um das Juristische. Beim Prozess gegen einen der Verdächtigen. Dieser Prozess findet in Dresden statt. Ein Prozess, der ja wiederum aufgeladen wird mit vielen Erwartungen, vielleicht zu vielen. Annette Apfel berichtet über den Auftakt.
Dimitri M. wirkt angeschlagen. Der Kraftfahrer aus Chemnitz war in jener Nacht mit Daniel H. unterwegs, dem späteren Opfer. Man habe gequatscht und gelacht, als die kleinen Asylbewerber, wie er sagt, auf sie zukamen. Irgendwie gab es dann ein Hin und Her und dann habe er gesehen, wie Daniel ins Gesicht geschlagen wurde. Wer das war? Fragezeichen. Damit trifft heute Dimitri M. eine andere Aussage als bei der Polizei kurz nach der Tat. Gerichtssprecherin Marika Lang.
Also in der Tat ist es so, dass der Zeuge heute einiges anders schildert als in seiner polizeilichen Vernehmung. Ob das damit zusammenhängt, dass irgendwelcher Einfluss auf ihn genommen wurde, das wäre reine Spekulation.
Strafverteidiger Frank-Wilhelm Drücke rückte heute die Aufklärungsarbeit der Ermittler. Der Sachverhalt sei unklar, sein Mandant Ala AS müsse sich gegen diffuse Vorwürfe äußern. Und Wahlverteidigerin Ricarda Lang kritisierte die Äußerungen von Politikern im Vorfeld des Prozesses. Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig aus Chemnitz.
Um wieder zu sich zu finden und zur Besinnung zu kommen, wäre es wichtig zu wissen, was in dieser Nacht passiert ist. Weil das allen Gerüchten, was in den sozialen Netzwerken alles auch behauptet wird, Raum lässt. Das wäre so wichtig.
Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig sagte außerdem, sie habe die Hoffnung, dass der Beschuldigte verurteilt werde, ohne das Verfahren zu kennen. Gerichtssprecherin Marika Lang.
Durch die Medien und die vielen Spekulationsansätze kocht natürlich das Gemüt des Volkes hoch. Und es ist schon nicht ganz so einfach, damit umzugehen, weil so ein Prozess dadurch, dass eben jeder versucht, hier mitzusprechen, schon beeinträchtigt wird. Ja.
Noch während des Vorlesens der kurzen Anklageschrift durch den Staatsanwalt schüttelte Alaes mehrfach den Kopf. Über seine Anwälte ließ der 23-jährige Syrer vorlesen, er sei unschuldig. Die Verteidigung verlangte die Einstellung des Verfahrens und eine Aufhebung des Haftbefehls.
Zunächst gab es von der Verteidigung Anträge, die Richter doch darüber Auskunft geben zu lassen, wie quasi ihre politische Gesinnung ist, ob sie dabei waren bei irgendwelchen Protesten, ob sie AfD-Mitglied sind etc. Das waren eigentlich Anträge, die in Richtung gingen, zu überprüfen, ob das Gericht befangen ist, ob es hier politisch involviert ist. Das ist, denke ich, eine Spezialität des hiesigen Prozesses.
Bislang hat das Gericht noch keine Entscheidung getroffen. Rund 40 Journalisten verfolgen den Prozess, fast 60 Zeugen sollen gehört werden. Zeit dazu hat sich die Chemnitzer Schwurgerichtskammer bis Ende Oktober genommen.
Ja, ein Prozess, also der viel Aufmerksamkeit bekommt und der begleitet wurde von dieser Aussage, Sie haben es gehört, von Bürgermeisterin Barbara Ludwig, die sagt, ein Freispruch wäre schwierig für Chemnitz. Aber ist das so? Was könnte umgekehrt gesehen ein Schuldspruch denn hier bringen in einem so eher dünnen Prozess, was die Faktenlage angeht? Was könnte das bringen für das Gerechtigkeitsgefühl und die Stadt und ja, für wessen Gefühl eigentlich? Darüber spreche ich mit Markus Schollmeier. Er ist Jurist, der sich viel mit Fragen der Gerechtigkeit befasst, Gerechtigkeitsforscher. Guten Tag, Herr Schollmeier.
Guten Tag.
Kann am Ende ein Gefühl der Gerechtigkeit entstehen, wenn ein Prozess so diffus und dünn daherkommt?
Also grundsätzlich ist das Gerechtigkeitsempfinden ja jetzt nicht ganz so einfach gestrickt, dass man mit einem Prozess da Ruhe in eine aufgeheizte politische Stimmung reinbringt. Das ist ja doch eher was Politisches, was da in Chemnitz passiert und hat jetzt wenig mit der Tat zu tun. Deswegen denke ich, egal wie der Prozess ausgeht, es wird keine Ruhe geben.
Das heißt, es ist auch schon das erste Problem eigentlich, dass dieser Prozess so sehr beachtet, so sehr aufgeladen wird.
Ich denke schon. Also was ich heute so verfolgt habe, ist, also ich fand das viel zu emotional und da war viel zu wenig Fakten drin. gerade in so einer Situation wird es doch eigentlich angezeigt sein, sich mit den Fakten des Falles auseinanderzusetzen und ein gerechtes, faires Urteil zu sprechen, anstelle sich auf Emotionen und Beschuldigungen und ich sag mal auf dieses ganze Diffuse einzulassen, was dieser Prozess gerade so mit sich bringt.
Ist ein Grundproblem bei der Frage nach Gerechtigkeit sowieso das, dass es höchst subjektiv ist? Also nehmen wir den möglichen Schuldspruch, dann sind vielleicht Angehörige in ihrem Gerechtigkeitsempfinden befriedigt. Vielleicht sagen dann aber andere, das ist angesichts der Fakten nicht gerecht. Das heißt, gerechtigkeitstechnisch ist immer eine Seite unzufrieden am Ende?
Das ist richtig, aber das hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Wahrheit und Gerechtigkeit, das sind wie siamesische Zwillinge. Die kann man nicht trennen. Und wenn ich nicht die Wahrheit in so einem Prozess ermittle und aufgrund dieser Wahrheit urteilen kann, dann kann ich nie gerecht sein. Also ist der erste Schritt immer zu ermitteln, was ist denn tatsächlich passiert. Und da hätte ich mir doch mehr Sachlichkeit gewünscht und nicht so eine Schaumschlägerei und was da alles passiert ist mit Nachstellen der Tat. Und also es ist unglaublich. Das ist wie eine Fernsehserie eigentlich, aber hat nichts mit dem Gerichtsprozess zu tun. Die Wahrheit steht im Mittelpunkt, die muss ermittelt werden und darauf ein Urteil. Aber nicht irgendwie auf irgendwelchen Spekulationen oder sonst was. Da ist der Rechtsstaat zu wertvoll, dass man ihn jetzt auch noch den aufs Spiel setzt, wenn eh schon so eine Krawallstimmung da herrscht.
Und ist es schwieriger, die Wahrheit zu suchen, sich auf Wahrheitssuche da zu begeben, wenn eben von vornherein so große Erwartungen zum Beispiel auch durch die Bürgermeisterin mit so einem Satz in Sachen, ja, ein Freispruch wäre ein Problem für die Stadt, wenn solche Sachen damit hineingegeben werden? Macht das die Wahrheitssuche schwieriger?
Das hängt, glaube ich, von der Persönlichkeit der Richter oder Richterin in dem Fall ab, ob die sich beeinträchtigen lässt davon. Wenn sie sich beeinträchtigen lässt, ist ja doch Medienarbeit, dann kommt man an den Punkt, wo man sagt, das war jetzt etwas zu viel, die soll ja unabhängig bleiben und soll ihre unabhängige Meinung da in dieses Urteil einfließen lassen. Ich denke aber schon, dass es was ausmacht, denn wenn die Politik und in dem Fall ja schon mit von höchster Stelle der Stadt mit auf den Weg gegeben, bitte verurteile, damit wir hier, Klammer auf, politisch schaffen wir es nicht mehr, Klammer zu, Ruhe hineinkriegen, dann finde ich, ist das ein sehr massiver Eingriff in den Rechtsstaat.
Was kann man denn abgesehen davon, das ist ja eine klare Kritik von Ihnen an diesem Vorgehen, aber was kann man jetzt abgesehen davon aus solchen Fällen lernen, um vielleicht ja Recht und Gerechtigkeitsempfinden und Wahrheitsfindung den Menschen besser zu vermitteln als auf diese Art und Weise?
Das größte Problem, finde ich, ist, dass wir, die meisten Menschen, verstehen ja nicht mehr, was da passiert. Da ist irgendwas, sie wissen nicht, was die Wahrheit ist, sie hören es aus den Medien, aber sie können sich kein eigenes Bild machen. Deswegen, also ich bin ja ein Freund davon, dass man sagt, man sollte solche Verhandlungen, die so prominent sind, tatsächlich zumindest als Livestream im Internet mit allen Verschlüsselungen, dass man halt nicht unbedingt erkennt, wer das immer ist, aber dass die Menschen sich ein eigenes Bild machen können von dem, was da passiert ist und sich nicht immer nur aus Aussagen Dritter, wie die Bürgermeisterin, dann sagt die Verteidigerin diese, dann sagt der Vorsitzende wieder das und dann kommt der Staatsanwalt und jeder sagt irgendwas und am Ende bildet sich dann noch ein Redakteur von der Zeitung, nichts gegen den Redakteur der Zeitung, noch eine eigene Meinung und keiner weiß, was los ist. Ich denke, die Menschen sollen wieder mal an das Thema Justiz herangeführt werden, sie verstehen, was da passiert. Nur dann kann das Gerechtigkeitsempfinden auch wieder befriedigt werden, wenn man weiß, der Prozess war in Ordnung. Die Wahrheit ist so nicht einfach nur so indirektes. Mir ist das alles zu diffus und deswegen hätte ich gerne ein eigenes Bild für die Menschen.
Wäre das aber vielleicht auch eine gewisse Gefahr, den Druck auf die, die sich da in Ruhe, in Richterinnenposition ein Bild versuchen von der Wahrheit zu machen, wäre dann der Druck nicht noch mal größer, wenn man weiß, da schauen uns jetzt alle zu?
Es schauen ja sowieso alle zu. Ich meine, nur jetzt schauen die Leute zu und wissen nicht, was passiert. Dann würden sie zugucken und würden mit eigenen Augen sehen können, was wirklich passiert ist. Ich glaube, das befreit eher noch den vom Druck. Weil jetzt spricht man Urteil und dann hat man es mit Meinungen zu tun. Wenn es theoretisch übertragen werden würde, hätte man die Chance, sich mit Fakten auseinanderzusetzen, weil alle Welt gesehen hätte, wie diese Einvernahme des heutigen Zeugen, der den Täter ja nicht als den Angeklagten identifiziert, tatsächlich passiert ist. Dann gibt es diese Spekulationen und dieses ins Kraut schießen in den sozialen Medien nicht, sondern man kann sich's angucken. Also ich fänd's besser.
Eine Idee äußert hier Markus Schollmeier, Jurist und Gerechtigkeitsforscher. Danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne, danke auch.